Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, stimmt das eigentlich? Sind wir eine liebe Gemeinde? Wie kommen wir hier als Pfarrer oder auch als Predikanten dazu, Sie uns alle als liebe Gemeinde anzusprechen? Liegt es daran, dass hier nur liebe Menschen versammelt sind? Menschen, die nur so strahlen vor Liebe? Liegt es daran, dass christliche Gemeinde so ein Vorbild an gutem, liebevollem Miteinander ist? Nun, ich wünschte, es wäre so, immer. Ja, ich wünschte mir, dass wir so geprägt sind, und fürchte, dass es nicht immer so ist. Ich fürchte, dass wir auch in der Kirche immer wieder sowas haben wie Egoismus, Neid, Missgunst. Da ärgere ich mich über diesen oder jene. Der ist gar nicht so lieb. Und dann bin ich auch nicht so lieb, wie ich vielleicht sein sollte, oder? Liebe Gemeinde, der Grund für diese Anrede liegt nicht in uns selbst. Dahinter steckt Gott selbst. Wir könnten vielleicht auch sagen, geliebte Gemeinde, von Gott geliebte Gemeinde. So wie es auch der heutige Predigttext aussagt aus dem 5. Buch Mose. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, und du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Danke, Herr, für dieses Wort, das du dem Volk Israel zugesprochen hast und das wir aber durch Jesus Christus auch als Wort für uns hören dürfen. So hilf, dass es unser Herz erreicht, dass es unseren Verstand erreicht und dass es dann auch unsere Hände als Beispiel für unser Tun erreicht. Amen. Liebe Gemeinde, das ist deshalb eine gute Anrede, eine Anrede übrigens, in die ich selbst mit eingeschlossen bin, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil er uns zuerst liebt, wie dieses kleine Volk Israel. Ich versuche es mal so ein bisschen darzustellen. Also um kein Bildnis Gottes zu malen, mache ich das jetzt einfach mal mit den stilisierten Wolken. Daher kommt dann ein Pfeil der Liebe, der uns, den einzelnen Menschen, erreicht. Mose sprach zum Volk Israel: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Das über dem Kopf ist jetzt der Heiligenschein. Ja, vielleicht nicht direkt zu erkennen, ein Mensch mit Heiligenschein. Warum hat Gott Israel erwählt? Weil die Menschen dort besonders religiös waren? Weil sie besonders stark und kräftig waren? Vielleicht weil sie besonders liebevoll waren? Nein, all das war nicht so. Die Bibel ist da wahnsinnig ehrlich. Mose spricht zu Menschen, die von Gott aus Ägypten befreit worden sind, aus der Sklaverei. Also Menschen, die seine Liebe und Fürsorge ganz konkret erlebt haben und die dann doch Gott überdrüssig werden, sich mal nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnen und dann mal ein goldenes Kalb anbeten. Also die das gemacht haben oder machen, was unser aller Grundproblem ist, dass wir Gott einen guten Mann sein lassen und uns nicht um ihn scheren. Und wie reagiert Gott? Sagt er, okay, mit denen will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, ich suche mir mal ein neues Volk. Nein, Gottes Liebe ist so groß, seine Treue nicht veränderbar, dass er dieses Volk heilig nennt. Heilig, das heißt, dass dieses Volk zu ihm gehört. Nicht nur die Liebe Gottes gilt uns Menschen, sondern dieser Heiligenschein, der wird uns auch von ihm aufgesetzt. Der Heiligenschein bedeutet nicht, dass wir von uns aus so toll sind, sondern dass Gott uns einen Heiligenschein aufsetzt, weil wir zu ihm gehören. Was sich hier beim Volk Israel zeigt, das wird sich im Neuen Testament mit Jesus vollenden. Und Jesus kommt nicht wiederum, weil wir so besonders groß und stark wären, besonders fromm und besonders liebevoll und besonders liebenswert. Nein, er kommt zu uns, weil er uns liebt. Und weil er Ja sagt zu uns. Der Theologe Helmut Thielicke hat das, was in unserem Predigttext und eigentlich in der ganzen Bibel so zusammengefasst ist, kurz auf die Formel gebracht. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns so sehr liebt. Dieses vorausgehende, dieses zuvorkommende Ja Gottes ist der Grund, warum ich habe vorhin gesagt, ich freue mich über jede Erwachsene- oder Jugendlichen-Taufe, warum ich ein großer Anhänger der Kindertaufe bin. Ich weiß, die Kindertaufe steckt nicht explizit in der Bibel drin. Da ist davon geredet, dass Menschen glauben und sich dann taufen lassen. Und das ist wunderbar. Und doch steckt in der Kindertaufe, wie ich finde, eine tiefe geistliche Wahrheit. Bevor wir Mu und Mäh sagen können, Mama oder Papa oder Jesus, ja? Bevor wir all das sagen können, spricht Gott schon sein Ja über unserem Leben aus. Also bevor wir irgendwas für ihn oder für jemand anders tun können, bevor wir irgendetwas leisten können, ist da schon dieses Ja Gottes über unserem Leben. Warum? Einfach nur, weil er uns liebt. Weil er dieses große, riesengroße Herz Gottes ist. Ein glühender Feuerofen, wie es Martin Luther genannt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, wie es im Johannesevangelium heißt. Damit alle, die an ihn glauben, dieses Damit drückt aus, dass Gottes Liebe ein Ziel hat. Gott möchte, dass diese Liebe nicht einseitig bleibt, dass wir ihn zurücklieben. Also um es mal bildlich zu zeigen. Dass da noch ein zweiter Pfeil ist, der Pfeil der Liebe von uns zu Gott. Sie können es auch mal ganz menschlich betrachten. Stellen Sie sich vor, dass ein junger Mann, der ist verliebt, oder eine junge Frau, die ist verliebt. Und vielleicht drückt sich das aus durch Geschenke, durch Blumen, durch, ja, vielleicht, dass man sogar mal einen Brief schreibt und keine SMS mehr. so Herzchen, die man malt oder irgendwas Nettes. Eine solche Liebe sehnt sich doch nach einer Antwort, möglichst doch der Antwort, dass auch in dem anderen die Liebe geweckt worden ist. In gewisser Weise gleicht damit unsere Liebe der Liebe Gottes. Liebe, die einseitig bleibt, die droht zu erkalten, zumindest bei uns. Liebe soll sich doch in einer Beziehung ausdrücken. Und auch Gott wünscht sich nichts sehnsüchtiger, als dass auch wir Ja zu ihm sagen, dass wir einschlagen in die ausgestreckte Hand Gottes. Und dass wir dann, nicht als Voraussetzung, aber als Konsequenz dieser Beziehung, so leben, wie es zu dieser Beziehung mit Gott passt. So leben, wie es zu dieser Beziehung mit Gott passt. Ups, da könnte es jetzt sein, dass so mancher sagt, aha, ich hab's gewusst, irgendein Haken muss doch dabei sein. Ja, daran möchte ich auch nichts beschönigen, nichts verharmlosen. Wir haben es im Predigtext gehört, ziemlich pointiert. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Hoppla! Ist das noch der gleiche Gott, von dem wir gerade gehört haben, dass er überschwänglich und zuvorkommend liebt? Auch hier kurz ein menschlicher Vergleich. Wer liebt, wem etwas oder jemand wichtig ist, dem ist nicht alles egal. Denken Sie an Kinder, die Sie lieben. Die möchten Sie schützen vor dem Bösen. Die muss ich auch manchmal vor sich selbst schützen. Klar sagen, was geht und was nicht geht, was nicht gut ist. Das deutet schon darauf hin, dass es Grenzen braucht und dass Grenzen, die Bibel spricht, von Geboten Gottes eine Hilfe für unser Leben sind. Und auch wenn es in unserer modernen Zeit völlig altmodisch klingen mag, aber es gibt nichts Schlimmeres als die Abwendung von Gott. Die Bibel spricht davon, dass Menschen, die ohne Gott leben, tot sind. Tot. Die können quicklebendig durchs Leben springen, die können alle Kontinente der Erde besuchen und verpassen doch das Wichtigste im Leben, die Beziehung zu Gott, das wahre, das eigentliche Leben. Unsere Bestimmung auf Erden, davon bin ich überzeugt. Wer dagegen in einer Beziehung mit Gott lebt, in einer Beziehung mit Jesus lebt, also Ja zu ihm sagt und Gottes Geboten folgt, der ist in den Augen Gottes lebendig. Das gilt heute und das gilt in Ewigkeit. Zu dem heutigen Sonntag ist ein Text aus dem Römerbrief im 6. Kapitel zugeordnet, also ein Epistel, ein Brieftext. Dieser Text macht auch noch einmal deutlich, dass wir den Glauben an Gott nicht zu einem schönen Extra in unserem Leben machen dürfen, so zu so einer Art Sahnehäubchen, dass wir Gott nicht auf den lieben Gott beschränken dürfen, der uns, wenn wir ehrlich sind, nichts zu sagen hat. Paulus zieht hier den Vergleich, die Verbindung zur Taufe. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, egal ob Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, alle, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus ist, auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein, weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, damit wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn, macht es persönlich, über mich, der Tod kann hinfort über mich nicht herrschen. Denn wenn er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Keine Sorge, ich fange jetzt nicht mit einer zweiten Predigt an, ja? Aber ich will euch eins sagen, ich finde diese Parallelität der Gedanken im Alten und im Neuen Testament immer wieder faszinierend. Da ist zuerst Gottes Liebe. Zuerst Gottes Liebe. Die Liebe, die sich zuerst dem Gegenüber zum Volk Israel ausdrückt und durch Jesus allen Menschen, allen Völkern, allen Nationen. Damit ist aber ein radikaler Schritt verbunden. In der Taufe, selbst in der Taufe eines kleinen Kindes, ist ein Herrschaftswechsel verbunden. Daran drückt sich aus, dass nicht mehr ich die Nummer eins in meinem Leben bin, sondern dass Gott die Nummer eins ist. Meinem alten Leben bin ich gestorben, um mit Jesus zu leben. Und das bedeutet zugleich, dass man die Sünde hinter sich lässt, also all das, was uns von Gott trennt. Die Sünde hinter sich zu lassen, geschieht das von heute auf morgen? Leider nicht immer. Leider sogar fast nie. Wir alle brauchen vielmehr einen Weg der sogenannten Heiligung. Stopp, Heiligung? Hatten wir nicht vorhin gehört, dass Gott das Volk Israel, und auf das dürfen wir auch uns jetzt beziehen, bereits heilig nennt? Hier, mein Heiligenschein, ja, wer es besser kann, nachher dann vorkommen bitte, ja. Richtig, es gibt ein Heiligsein, ein Geheiligtsein durch Gott und es gibt ein Heiligwerden. Was ist der Unterschied? Zu Gott gehören wir nicht, weil wir uns anstrengen, nicht weil wir so groß und stark sind, so religiös, so fromm. Ich wiederhole mich, ja, deshalb auch so schnell. Zu Gott gehören wir, weil Gott es uns zuspricht. Weil er, ja, auch das habe ich schon gesagt, sein Ja über uns ausspricht. Geheiligt sind wir dadurch, dass Jesus all das, was uns von Gott trennt, am Kreuz auf sich genommen hat, weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Aber jetzt sagt Mose, jetzt sagt Paulus, lebe so, wie sich das für einen Heiligen, einen Geheiligten gehört. Was gehört dazu? Was sind, ich nenne es jetzt mal, die Schritte der Heiligung? Also da ganz unten links bin ich, ja, und ganz oben rechts ist Gott, oder? So kann ich mir das ja vielleicht vorstellen. Ich auf dem Weg der Heiligung hin zu Gott. Ich karikiere, ich korrigiere das auch noch. Aber vielleicht könnte man sich das ja so vorstellen. Erstens, ich erkenne Gott als Gott an. Erster Schritt der Heiligung, ich erkenne Gott als Gott an. Das mag vielleicht etwas abstrakt klingen, aber ich erkenne an, da ist einer, der hat diese Welt geschaffen, der geht über unsere menschliche Dimension hinaus. Da ist etwas, was größer ist, über mein Verstehen hinausgeht. Dieser erste Schritt verbindet übrigens Christen mit Angehörigen anderer Religionen. Der zweite Schritt, ich erkenne Gott als meinen Gott an. Da ist eine Beziehung, ja. Zweiter Schritt heißt, Gott ist mein Gott. Ich sage, das ist nicht weit weg irgendwo, sondern das ist diese Beziehung, von der wir gesprochen haben zuerst. Gott liebt und ich liebe zurück. Der dritte Schritt ist, ich lasse mir von Gott etwas sagen. Ich habe hier hingeschrieben, zuhören und gehorchen. Ich erkenne seine Gebote an, ich bin bereit, ihm zu gehorchen. Das ist eine Herausforderung. Aber wenn es stimmt, dass Gott Gott ist und dass er wirklich die eigentliche Autorität in unserem Leben ist, die Autorität im ganz gesamten Kosmos, wer bin ich dann, dass ich mir einbilden, ich könnte so weiterleben, wie ich lustig bin? Daraus folgt dann, ich höre auf seine Gebote und lebe danach. Und jetzt sage ich noch etwas, was gehört noch mit zum Weg der Heiligung. Scheitern. Ja. Ich habe im ersten Schritt anerkannt, da ist ein Gott. Im zweiten Schritt erkenne ich an, das ist mein Gott. Im dritten Schritt sage ich, ja, ich will dir gehorchen, ich will so leben, wie es dir gefällt. Und im vierten Schritt stelle ich fest, ich scheitere. Das sind Gebote Gottes und ich erkenne sogar, die sind gut. Und ich scheitere daran. Und warum ist das ein höherer Schritt? Das ist sogar näher an Gott ran als das untere. Nur zu anerkennen, dass Gott Gott ist, da bin ich noch nicht nah bei Gott. Aber wenn ich das erkenne, wenn ich scheitere und dann etwas tue, was die Bibel Bußtun nennt, also umkehren und sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, dann bin ich im Weg der Heiligung nicht ganz unten, dann bin ich im Weg der Heiligung ganz oben angelangt. Dann ist etwas, was der große Philosoph Søren Kierkegaard mal so genannt hat, passiert. Es gibt nichts Größeres als zu erkennen, als dass man Gott nötig hat. Oder um es mit einem Gotteswort zu sagen, das Paulus erfahren hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, sagt Gott, Gottes Kraft, ist gerade in deiner Schwachheit mächtig. Also gerade dort, wo du meinst, Gott nicht genügen zu können, da reicht Gott uns jedes Mal neu die Hand. Ergreif die Hand Gottes. Das erste Mal, um zu bekennen, ja, ich danke dir für deine Liebe und ich möchte in deiner Beziehung leben. Und dann jeden Tag neu, weil wir die Liebe Gottes, seinen Zuspruch, seine Gnade jeden Tag neu brauchen. So sind wir geheiligt und als Geheiligte werden wir immer heiliger, weil Gott uns dabei hilft. Amen.